Karl-Heinz Ott, Sie sind gerade noch auf Lesereise mit Ihrem neuesten Roman, Die Auferstehung, erschienen bei Hansa, sehr erfolgreich. Sie touren durch die gesamte Republik mit diesem Werk. Die Auferstehung zu Ostern, hat es was mit Ostern zu tun?
Natürlich, bei der Auferstehung können wir, glaube ich, an gar nichts anderes denken als an die Auferstehung Jesu, also ans Christentum. Das liegt tief drin. Darum geht's unter anderem auch in diesem Roman. Es geht um die Frage, weil da liegt ein Toter und die Kinder haben sich um den Toten versammelt. Unter anderem, wie soll man ihn beerdigen? Und da gibt es natürlich gleich mal Konflikte, weil die einen wollen keine kirchliche, die anderen wollen eine kirchliche Beerdigung, auch wenn sie keine großen Gläubigen mehr sind, aber sie wollen wenigstens eine Liturgie und eine Form haben. Und dann gibt es noch eine andere Art von Auferstehung in dem Roman. Aber das zu verraten wäre ein bisschen, ja, geschäftsschädigend. Zumindest für den Leser, der ihn lesen möchte, der wüsste dann schon, was vielleicht gegen Ende kommt.
Also es werden viele Themen angeschnitten, die mit Kirche zu tun haben. Hängt das auch mit Ihrer katholischen Herkunft zusammen, aus dem Bereich Ulm, aus Ehingen? Da sind Sie 1957 geboren, waren katholisch, waren dann mal nicht mehr katholisch und sind wieder katholisch geworden. Warum?
Ja, ich bin aufgewachsen im richtig damals noch tiefschwarzen Oberschwaben und in einem Dorf. Wir hatten nur eine evangelische Familie, der Sohn von denen war ausgerechnet bei uns in der Klasse.
Bedauern Sie das heute noch? Das klang so. Der Sohn, der Evangelische, war ausgerechnet in unserer Klasse.
Ja, nein. Er bedauert es wahrscheinlich sehr, denn wir haben den nicht gut behandelt. Also der wurde in der Pause einfach mal deshalb, weil er Evangelischer war, geschlagen. Und das fand auch der Pfarrer nicht ganz so schlimm und die Religionslehrerin auch nicht. Also das waren Zeiten, die konnte man sich nicht vorstellen. Und wenn man heute gelegentlich von schlimmen Tendenzen im Islam redet, dann denke ich manchmal, naja, bei uns hat es sich inzwischen auch verändert und auf dem Land hat es in den 60er Jahren noch schlimmer ausgesehen als vor der Französischen Revolution.
Denken wir mal an die Frauen. Die durften, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube bis in die 70er Jahre, nicht allein geschäftlich unterwegs sein, durften bei der Sparkasse keinen Kredit aufnehmen. Also sitzen wir ein bisschen zu sehr auf dem hohen Ross?
Vielleicht aber apropos Sparkasse, wir hatten die Raiffeisenbank bei uns im Wohnzimmer. Ich bin aufgewachsen mit Mutter und Großmutter. Der Vater war nicht vorhanden, der war natürlich biologisch schon vorhanden, aber das war natürlich ein ganz großer Makel damals noch in den 60er Jahren in einem erzkatholischen Dorf. Also ich hatte es mit zwei sehr selbstständigen Frauen zu tun, aber insgesamt natürlich, damals waren die zum Teil ja noch nicht rechtsfähig. Und natürlich die alten Frauen, die alten Weiber, wie man so gesagt hat, die waren sehr schwarz gekleidet und auch immer mit schwarzem Kopftuch. Also da sah die Welt schon noch ein bisschen anders aus, rein auch ästhetisch gesehen.
Dann verraten Sie uns doch noch, warum sind Sie in die katholische Kirche zurückgekehrt? Viele Ihrer Sätze in den Büchern, in den zahlreichen Büchern, ich nenne jetzt noch mal einige, das ist Endlich Stille von Ihnen, ein erfolgreicher Roman, Vinzenried, eine, wie soll ich es nennen, historischer Roman über Rousseau. Sie machen sich ja auch sehr viel lustig, zum Beispiel die Kinderfragen sprechen Sie an. Wird ein Krüppel wieder auferstehen als Krüppel? Sind so Kinderfragen, die in Ihren Texten aber auch geneigt sein könnten, den ganzen Katholizismus, das ganze Christentum lächerlich zu machen.
Ja und nein. Also ich war dann auch ein paar Jahre in einem katholischen Internat in den oberschwäbischen Sümpfen, weit abseits. Wir durften nicht mal an Ferien nach Hause. Ich wurde dann auch nach 3,5 Jahren rausgeschmissen. Ich habe erst später erfahren, weil der Rektor beweisen wollte, dass es mit einem Unehelichen nicht gut gehen kann. Das habe ich alles später erfahren. Die mussten das auch in der Zentrale besprechen. Das waren die Städler Missionare, ob man zum ersten Mal überhaupt in so ein Internat einen Unehelichen aufnimmt. Und wie gesagt, das Experiment sollte von vornherein schiefgehen. Das sollte bewiesen werden an mir. Und im Nachhinein war ich Gott froh, rausgeschmissen zu werden. Damals war das sehr hart, vor allem auch für meine Mutter und meine Großmutter. Die haben 2 Wochen mit mir gar nicht mehr geredet, als ich nach Hause kam. Aber das erzähle ich nur aus dem Grund, weil es gab genügend Gründe, natürlich mit der Kirche gar nichts mehr am Hut haben zu wollen. Ich muss hinzusagen, das war kein reiches Internat, im Gegenteil. Das war für sozusagen die Landbuben, die alle Missionare werden sollten. Wir hatten das auch fast jeden Samstag dann von Missionaren in Asien, aus Afrika, die ja Vorträge gesehen, wie sie die armen Heidenkinder missionieren und so sollten wir auch unser Leben mal verbringen. Also heute würde das gar nicht mehr gehen. Ich hatte einen Schlafsack mit 50 Leuten übernachtet. Geschlagen zu werden war vollkommen normal. Also da hat niemand was Dummes dabei gedacht. Und dass ich nach dieser Zeit allmählich zum Kirchenkritiker oder zum Kirchenfeind wurde, ist ja vollkommen klar. Ich wollte es damals meiner Mutter nicht antun, noch so schnell wie möglich auszutreten, habe das dann erst gemacht, als das Studium vorbei war. Und vor circa 10 Jahren, als unsere zweite Tochter geboren wurde, da hatten wir gedacht, naja, wir würden sie doch gerne taufen lassen. Und ich finde auch nach wie vor, dass die Kirchen nicht unnütz in der Welt sind und dass die sehr, sehr viel Gutes machen, nicht nur in sozialer Weise. Und die Trennung von Kirche und Staat, wie wir sie haben, ist eigentlich auch sozusagen ein gutes zweigleisiges System. Denn es bleiben doch in einem Leben immer auch die Fragen nach dem Jenseits und nach dem Sinn des Daseins und wie immer die beantwortet werden. Aber da haben die Kirchen nach wie vor etwas zu sagen und auch Stütze zu geben.
Sie stellen in Ihren Büchern die richtigen Fragen. Aber ganz anders als zum Beispiel Mosebach oder als Levitscharow, ich empfinde das nicht als katholische Literatur. Das ist Literatur der Gegenwart einer gegenwärtigen Gesellschaft. Da ist sogar, meine ich, gar nichts von Theologie zu spüren. Was wollen Sie dann mit Literatur? In einem christlichen Auftrag sehen Sie sich nicht, wollen Sie aufklären? Was ist Ihre Intention? Und ich muss natürlich dazu sagen, Sie sind ja nicht nur Romanautor, Sachbuchautor über Musik, sondern Sie leben mit Theresia Walser, der einer unserer besten Bühnenautorinnen, zusammen. Und mit ihr gemeinsam haben Sie auch schon etliche Stücke geschrieben. Was ist Ihr Impuls?
Indem Sie die Zusammenarbeit mit Theresia ansprechen, ist das eigentlich fast schon beantwortet. Denn auf der Bühne agieren ja auch verschiedene Stimmen mit und vor allem auch gegeneinander. Und das schwebt mir aber auch für die Romane, für die Prosa vor. Es geht natürlich niemals darum, oder es kann meines Erachtens niemals darum gehen, dass man in eine Richtung jetzt irgendetwas predigt oder dass man eine Lehre erteilen will oder dass man auch nur unterschwellig den Leser auf eine Spur führen möchte, die man als den wahren Weg empfindet, um Gottes Willen nicht, sondern die Polyphonie der Stimmen soll ausschlaggebend sein. Und in diesem Stimmengewitter kann man sozusagen die extremsten, auch die wirrsten und grotesksten Gedanken äußern. Aber es sind ja immer Gedanken, die auch in der Welt sind und für die bestimmte Leute stehen. Oder in einem selber gehen ja auch die Gedanken durcheinander. Also ich denke, selbst der hartgesottenste Atheist stellt sich ja die Sinnfrage. Wie er sie beantwortet, ist sicherlich anders als ein erzkatholischer Mensch, das ist ganz klar. Aber die Stimmen gehen ja durch uns durch. Und indem wir mit anderen reden, werden die Stimmen und Gegenstimmen in uns selbst verstärkt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil dessen, was Literatur leisten kann, egal ob auf der Bühne oder im Buch.
Sie haben das häufig gemacht, indem Sie die großen Geister der jüngsten Vergangenheit zu Rate gezogen haben. Also wie gesagt, das ist bei Rousseau in dem Rousseau-Buch ganz eindeutig, aber es ist dann mal auch Spinoza in Endlich Stille. Sie haben Philosophie studiert, Literaturwissenschaft und auch Musikwissenschaft. Warum machen Sie das? Warum holen Sie sich diesen ganz großen Kontext in einen Roman rein? Sie könnten es ja auch beispielsweise so tun wie Martin Walser, der dann den Springenden Brunnen geschrieben hat. Das ist eine Erzählung in sich abgeschlossen über sein Leben und fertig und aus, mit aller Unschuld. Übrigens haben wir ja verabredet, dass wir nicht über den Schwiegervater Walser sprechen, aber ich möchte das mal als literarischen Roman nehmen, der eine Gegenposition ist, und Sie kommen mit der ganz großen Philosophie, mit sehr viel Möglichkeit für den Leser, über die Geschichte hinaus doch auch Erkenntnis zu gewinnen.
Ja, aber ich versuche es ja sehr spielerisch zu machen. Also ich hatte immer, wenn mir Bücher in die Romane in die Hände kamen, bei denen ich zu meinen merkte, dass der Autor seine Bildung ausstellen will oder gar damit protzen will, die habe ich immer schnell wieder weggelegt. Denn Hegel oder Kant zu referieren in einem Roman, das wird einfach in aller Regel öde und man fühlt sich pädagogisch belehrt. Und das war nie meine Absicht. Aber man kann, wie ich finde, ja durchaus philosophische Gedanken herausbrechen aus den systematischen Werken eines, sag mal, Hegel. Und sie spielerisch im Roman einbringen. Und zwar so, dass auch jeder sie versteht, dass jeder merkt, da geht's um sehr vieles. Dafür muss man nicht unbedingt die Philosophen zitieren, aber manchmal eignen sie sich eben sehr gut. Pascal zum Beispiel hat sich geeignet bei der Auferstehung, weil da jemand einen kleinen Film zu seinem 350. Todestag drehen will. Und weil es bei Pascal immer um die Frage geht, klafft eigentlich im All nur das pure Nichts, das auf uns wartet nach dem Tod? Und wenn das so ist, und bei Pascal ist die Angst sehr groß, sollten wir denn nicht trotzdem so leben, als gäbe es noch einen Gott und vielleicht sogar nach dem Tod ein jüngstes Gericht? Denn das hätte Auswirkungen auf unser Leben, auch wenn dann am Ende gar nichts kommt. Also diese Fragen kann man ja so einflechten, dass sie nicht seminarhaft wirken und trotzdem in einem sehr vitalen Zusammenhang diskutiert werden.
In dem Roman zitieren Sie Pascal oder lassen die Mutter diesen Satz zitieren, die Mutter von dieser Familie, die da zusammengekommen ist, ist ein sehr schönes Zitat. Alles Übel der Menschheit rührt daher, dass der Mensch es nicht allein mit sich selbst in einem leeren Zimmer aushält. Ja, das ist ein Ausgangspunkt, der könnte an Beckett gemahnen, der könnte zum Modell Mönch werden. Man versucht es doch in diesem Zimmer irgendwie mit irgendeiner Ausstattung, aber Sie sind ganz persönlich, ich glaube, das krasse Gegenteil. Sie sind überhaupt nicht Modellmönch.
Nein, gar nicht. Aber ich muss schon sagen, es gibt doch Phasen, ich sag's mal ganz pauschal, in der Pubertät, da stellt man sich auch ein mönchisches Dasein vor, und zwar gar nicht unbedingt ein christliches, also zu meiner Zeit, das war nie meine Sache, aber gab es ja auch einen großen Drang, buddhistisch werden zu wollen oder sich à la Hesse die Wahrheiten aus Asien zu holen. Und als ich mit vielleicht 16, 17 mal die Stundentrommel vom Heiligen Berg Athos las von Kästner, da hatte ich schon das Gefühl, das könnte auch ein Leben sein. Mir ist das inzwischen unendlich weit weg, niemals. Aber wenn man 17 ist, dann probiert man zumindest doch gedanklich und seelisch Dinge aus oder versucht sich auch Kleider anzuziehen, von denen man später merkt, naja, die würden einem überhaupt nicht passen, das wäre überhaupt kein angemessenes Leben. Aber als Möglichkeit, das durchzuspielen, auch in einer Art von Reinheitsgedanken, die man später eher furchtbar findet, aber das kannte ich schon.
Wann haben Sie beschlossen, aus dem Oberschwäbischen auszubrechen, zu studieren? Schon auch mit der Intention, was Unabhängiges zu machen vielleicht, aber dass Sie unabhängiger Schriftsteller werden können. Ich meine, das, glaube ich, können wir verraten, dass Sie heute mit den Erfolgen Ihrer Bücher und Theaterstücke unabhängig sind. Das war ja mit Sicherheit damals noch nicht angedacht, oder?
Nein, aber ich hatte ein sehr zentrales Erlebnis mit ungefähr 14. Damals hatte ich Peter Handkes Wunschloses Unglück gelesen, das gerade ganz frisch erschienen war. Und dieses Buch hat mich aufgewühlt und umgewühlt, und das war für mich eine ganz andere Art zu schreiben, als ich es bis dahin kannte. Also in der Schule lasen wir natürlich Brauchert, Böll, Gruppe 47 Leute im Großen und Ganzen, sage ich mal. Und das fand ich ja nicht schlecht. Es war ja auch die Zeit, als man auch viele Kurzgeschichten in der Schule las, sehr viel Brecht, also zwei Brechtstücke im Jahr. Und das war ein ganz neuer Ton, ein ganz anderer Ton. Das war auch eine andere Generation, die weit näher bei mir war als die, die damals auch schon 50 waren. Und ich glaube, damals hatte ich das Gefühl, das wäre ein Leben, am Fenster zu sitzen und im Garten oder wo immer hinzuschauen und zu schreiben und nichts anderes tun zu müssen. Bis dahin war mir völlig klar, ich will eigentlich Pianist werden, und das war auch nachher eigentlich noch so, aber es fing an zu kippen. Ich wusste nicht mehr genau, sind mir doch letztlich die Buchstaben oder die Noten wichtiger. Und das hat sich dann durchgezogen bis zum Abitur, da musste ich mich dann für irgendwas entscheiden. Die Philosophie war mir auch immer wichtiger geworden während der Oberstufe. Und so kamen eben diese drei Dinge, Philosophie, Literatur und Musik, zusammen, die zuerst mal für mich eine Alternative darstellten. Heute habe ich den Eindruck, die gehören notwendigerweise zusammen.
Über die Musik müssen wir später noch sprechen, denn Sie waren ja auch Dramaturg in Basel und in Freiburg. Aber zunächst noch mal zurück zu Die Auferstehung. Das ist der Roman, der mir ganz deutlich den biografischen Kontext, die biografische Zeit umreißt, die Ihre ist. Spät 68, Sie sind ein bisschen zu jung, um wirklich 68 zu sein. Da kamen ja dann die ganzen Bewegungen, Frauenbewegung, Ökobewegung und so weiter. Dennoch, Sie reflektieren mit dieser Familie diese gesamte Zeit. Und schildern Sie nochmal die Figuren, die da in der Auferstehung eine Rolle spielen. Und vor allem kommen wir nochmal auf den Punkt, was hat diese Generation bewirkt? Steht Deutschland, steht die Bundesrepublik, steht Europa anders da als beispielsweise, wie es den Menschen unterstellen, die jetzt aus Nordafrika kommen? Also hat diese Bewegung was Antiautoritäres unwiderruflich in unsere Gesellschaft hineingebracht?
Ja, ganz sicher. Also man kann, wie ich es im Roman mache, auch alle grotesken Auswirkungen dieser Bewegung darstellen. Aber dass sie geschichtlich angesagt war, das ist ohne Frage. Und dass sie sehr Wichtiges bewirkt hat, ist auch ohne Frage. Dass da auch alle möglichen Gaga-Tendenzen gab, das wissen wir ja auch. Und auch alle ziemlich grauenhaften dogmatischen Tendenzen. Aber wie anders hätte es gehen sollen? Abgesehen gibt's ja heutzutage auch genug Leute, also vor allem wenn man es aus soziologischer und politischer Sicht sieht, die sagen, ob man wollte oder nicht, die war auch ökonomisch angesagt. Denn ökonomisch ist ja auch alles aufgebrochen. Da kannst du nicht auf Dauer alte Lebensformen aufrechterhalten, wenn permanent Flexibilität und Fluktuation gefragt ist. Also sozusagen, da wäre ohnehin etwas aufgebrochen. Insofern war 68 und die Folgen vielleicht auch nur die ideologische Begleitmusik dazu. Aber im Roman versuche ich in der Tat eine Generation darzustellen von Leuten, die vor allem in den 70er Jahren zum Teil noch zur Schule gingen oder anfingen zu studieren. Das waren eben Leute, die ein bisschen zu spät kamen für 68er, so kleine Post-68er. Die älteste Figur im Roman, Yoshi, der ist schon, sag mal, 66 und der könnte Rente bekommen, wenn er Rente bekommen würde, aber er sah sich als Berufsrevolutionär. Dieses Leben ging reichlich schief. Er war mal ein Barrikadenheld mit allen autoritären Marotten, die er an sich hatte, muss man ja auch sagen. Ich habe so Leute noch zu Genüge kennengelernt. Manche von denen hatten schon auch etwas an sich, was Götz Ali, der ja 68 vollkommen dabei war, beschreibt. Er sagt, im Grunde waren sie im Kampf gegen die Autoritäten genauso autoritär wie ihre faschistischen Väter. Das waren bei Gott nicht alle, aber solche Exemplare gab es. Und das ist ein bisschen der Yoshi. Dann gibt's noch einen, der wollte im Grunde Freigeist werden. Nur als Freigeist kann man ja nicht überleben, wenn man nicht Millionen im Hintergrund hat. Also hat er sich für ein freies Leben entschieden, als freier Mitarbeiter beim Radio und beim Fernsehen, also damit man einfach Geld verdient. Ansonsten schwärmte er eigentlich von einem Bohemier-Dasein, sofern das überhaupt heute noch möglich ist. Der ist eher ein Vertreter dieser sogenannten Frankfurter Schule. Also man will zwar die Welt radikal kritisieren, aber bitte nicht verändern. Das macht man nur am Schreibtisch und in Gedanken. Der dritte, der jüngste, der hat sozusagen die Landkommunarden-Variante gewählt, also ist bei den Alternativen gelangt, ein ewiger Kiffer, jemand, der sich aufs Land zurückgezogen hat. Aber alle drei repräsentieren sehr typische Richtungen, wie sie sich in den 70er Jahren nach 68 ergeben haben.
Und sie werden zur Erbengeneration und das macht sie komisch. Sie stehen jetzt an dem Totenbett, an dem vermeintlichen Totenbett des Vaters, geifern eigentlich alle aufs Erbe, denn irgendwie wäre das schon eine Hilfe, wenn man da jetzt was bekäme, und fallen in Rollen zurück, die man ihnen eigentlich aufgrund ihrer Herkunft gar nicht mehr zugetraut hätte. Die Ungarin, die pflegt, der wird entgegengehalten, dass sie eine Erbschleicherin ist, nach dem IKEA-Motto, pflegst du noch oder erbst du schon oder hast du schon geerbt? Das sind so Sprüche, die sie dann dort sehr humorvoll einbetten in ihre Texte. Also diese Generation reflektiert am Krankenbett des Vaters nochmal so ihre Herkunft. Und da fällt mir auf, dieser Generation hinterlässt auch etwas, was man heute als Verunsicherung wahrnehmen könnte. Nichts ist selbstverständlich, reinweg gar nichts. Die streiten sich ja wie die Besenbinder um alles. Soll der Vater in den Friedwald, soll er überhaupt eine Beerdigung kriegen? Wer zahlt für die Beerdigung? Da ist ja nichts mehr, was selbstverständlich ist. Ist das auch ein Erbe dieser Generation, dass wir ins Offene Denken, das ist auch übrigens ein Titel von Ihnen, aber eben nicht selbstverständlich. Wir müssen alles erringen, alles erstreiten und alles immer wieder neu anfangen. Und wenn man jetzt in den Osten der Republik kommt, guckt, da sind sicherlich viele Menschen, denen das Angst macht. Ich glaube, diese Angst, die da sich artikuliert auf den Straßen, sitzt gesellschaftlich tiefer, als unser politisches System es momentan wahrhaben möchte.
Ja, ganz sicher. Deshalb können wir es ja so wenig begreifen und schütteln mit den Köpfen, weil uns das vollkommen fremd ist. Also auch diese Generation, die ich gerade beschrieben habe, also unsere, sage ich einfach mal, die weiß sehr genau, was Bodenlosigkeit ist. Man hat es früher als Freiheit gepredigt. Inzwischen weiß man auch, dass es zumindest materiell gesehen in furchtbare Situationen führen kann. Und wir wissen ja auch, dass der Anpassungsdruck an die Fluktuation, die bei uns im Leben inzwischen immer mehr verlangt wird, die hat viele Kehrseiten auch. Oder am schlimmsten ist, wenn man dann irgendwann zu alt ist, aber noch nicht so alt, dass man in Rente ist und trotzdem kaum noch Geld verdient. Also diese freischwebenden Post-68-Berufe, die können schon auch ihr Unglück mit sich führen. Andererseits möchte, glaube keiner von denen je diese Art von Freiheit auch im Sinn einer gewissen abenteuerlichen Bodenlosigkeit grundsätzlich wieder zurückschrauben oder aufgeben. Und natürlich, was wir zurzeit im Osten beobachten können, das ist für uns so weit weg, so unendlich weit weg, weil wir auch im guten Sinn nicht erlebt haben, dass der Staat immer für alles da ist. Also natürlich leben wir gemessen an anderen Ländern in der Welt in einem wunderbaren Wohlfahrtsstaat, aber wir sind nicht gewohnt, dass der Staat immer sagt, wo es lang geht, was man zu denken hat, was man nicht zu denken hat. Und diese Sehnsucht bricht da im Moment wieder massiv auf. Also Sicherheit ist 100-mal wichtiger als Freiheit.
Welche Rolle spielt Humor bei Ihnen? Also ich kann es vorwegnehmen, eine große. Das gelingt Ihnen in Ihren Texten, auch in den gemeinsamen Texten mit Theresa Walser, blendend. Zum Beispiel endet der Roman, ich verrate jetzt nicht die Handlung, aber der Roman endet eigentlich mit einem humorvollen Satz, den Sie möglicherweise biografisch so nicht unterschreiben würden. Ich ist ein anderer, ist reine Angeberei. Ist das das Fazit einer Generation?
Ja, der Satz, ich ist ein anderer, der war ja richtig Mode geworden, so in den 70er, 80er Jahren, so mit Berufung auf Rabot. Und im Grunde wollen da Leute auch sagen, ich bin viel vielfältiger, als man denkt. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Im Grunde kommt auch eine gewisse Art von Lacan'scher Psychoanalyse hinzu. Da, wo man ist, da ist man nicht wirklich. Man ist immer woanders, als man sich selbst einschätzt und weiß Gott wie. Aber ich habe den Satz oft auch ein bisschen so erlebt, wie Leute, die immer sagen, ich habe mich jetzt ganz neu erfunden. Also ich kann dieses Geschwätz ehrlich gesagt nicht hören. Man ist leider der, der man ist. Und da kann man nicht vollkommen raus. Man steckt in der eigenen Haut. Und der ist man auch natürlich mit allen Bewegungsfreiheiten, sowohl geistiger Art als auch ganz banaler Art, dass man tun und lassen kann, mehr oder weniger, was man will. Aber dieses permanente Betonen, man ist eigentlich ein ganz anderer, man kann sich ständig neu erfinden, das halte ich für eine Illusion.
Sie schrecken aber auch vor dem Burlesken, vor dem Derben, vor dem Groben nicht zurück. Das fällt mir vor allem dann auf, wenn Sie mit Theresa Walser gemeinsam Stücke schreiben. In Ihren Büchern ist das etwas weniger der Fall. Ich zitiere mal ein paar meiner Lieblingszitate aus Konstanz am Meer. Da gibt es Hinz und Kunz, die sind sozusagen die Kronzeugen des ganzen päpstlichen Geschehens, was da unterm Baldachin stattfindet. Dann sagt der eine zum anderen, wenn ich dich einmal vergesse, Kunz, dann verspreche ich dir, dann in bester Erinnerung. Oder es gibt eine Selma und ein Trinker antwortet Selma, es gibt Fragen, Selma, die gibt's und andere, die gibt's auch. Und die einen fragt man und die anderen nicht. Das ist so ein Humor, der derb daherkommt, der selten ist, der selten gelungen ist. Es ist vom Barock kommend. Irgendwann mal verschütt gegangen. Man hat das nicht mehr als vornehm empfunden. Gleichwohl ist das ja genau das parallele Leben. Und das kommt bei uns oft zu kurz. Wenn überhaupt, dann vielleicht noch im Boulevard und in diesen Fernsehsendungen bei RTL.
Ja, Boulevard ist ja im deutschsprachigen Theater ein ganz großes Schimpfwort, aber ich finde, es gibt natürlich auch guten Boulevard. Es gibt natürlich diesen schrottigen, das wissen wir alle und das ist wahrscheinlich 90% davon. Aber zum Beispiel Jasmina Reza, die Theaterautorin, ist im besten Sinn Boulevard und trotzdem ist das nicht billig, im Gegenteil. Und ich finde ja nach wie vor, gerade wenn man sehr tief ernste Themen, Tod und Teufel, das Gute und das Böse behandelt, dann kann das doch nicht auf predighaft ernste Weise sein. Immerhin, mein Gott, man kann ja von Shakespeare bis Beckett doch eins lernen, dass das Tragische und das Komische fast nur noch zusammen wirklich funktioniert. Also selbst im Macbeth, im blutrünstigsten von Shakespeares Dramen, tritt noch ein besoffener Pförtner auf, wo man dann mitten in diesen Bluträuschen gelegentlich lachen muss. Und wenn Beckett nicht triefend langweilig aufgeführt wird, ist das ein in seiner Trostlosigkeit hochkomisches Theater. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, ein Buch zu schreiben, in dem, und es geht ja meistens um sehr schlimme Dinge, aber in dem das Ganze nicht auch, und zwar allein dadurch, dass wir alle in uns sehr vielfältige, widersprechende Gefühle haben bei den meisten Dingen, die wir tun, dass es nicht dadurch auch etwas Bizarres und Groteskes immer wieder auch kriegt.
Blicken wir nochmal auf die Rolle des Schriftstellers, auf Ihre Rolle. Sie haben die Gruppe 47 angesprochen. Das waren Zeiten, wo Schriftsteller von sich geglaubt haben, dass sie fast schon wieder weltrettende Funktion haben, dass am Schreiben, an der Literatur ja alles hängt. Ich möchte ein Zitat anfügen, das Sie geschrieben haben in dem kleinen Bändchen zu Siegfried Lenz' Tod. Da heißt es, überall in seinem Werk begegnen sich Antigone und Kreon, die bei ihm kein königliches Zepter tragen und auch keine antike Würde ausstrahlen, sondern sich in Handwerker und Dorfpolizisten, Matrosen und Kapitäne, Schüler und Lehrer, Väter und Söhne verwandelt haben. Das Tragische findet bei Lenz im Alltag statt, im ländlichen Abseits oder auf Schiffen, die sich fern der Küsten auf dem Meer befinden, ohne dass die Weltgeschichte davon Kenntnis nehmen würde. Das ist ein Standpunkt des Schriftstellers, der neu ist, der modern ist, der gegenwärtig ist. Ist das Ihr Standpunkt? Also ich würde, das, was Sie über Lenz schreiben, entdecke ich in Karl-Heinz Ott wieder.
Ja, im besten Sinne würde ich sagen, hat da ja auch Siegfried Lenz, wie er selbst öfters betont hat, durchaus von den Amerikanern gelernt. Er hat ja als junger Mensch, als er in englischer Gefangenschaft war, was er für ein Glück hielt. Dadurch hat er die englischsprachige und vor allem auch amerikanische Literatur kennengelernt und zwei sehr gegensätzliche Richtungen, die bei ihm dann sehr stark werden, nämlich der Kurzgeschichten-Lenz, der kommt von Hemingway her, und die großen Romane, die kommen von Faulkner her. Das hat er selbst so betont, das ist nicht meine Erfindung. Und ich finde auch, wenn wir es gerade von der Mischung aus Tragischem und Komischem hatten, das kriegen die Amerikaner doch immer wieder hin. Also man denke nur an Philipp Roths Der menschliche Makel. Im Grunde ist es griechische Tragödie, aber es spielt in der ganz normalen Alltagswelt. Das sind keine Kreons und Antigones, aber es stecken in diesen Alltagsmenschen durchaus diese Gestalten drin. Und das ist bei Siegfried Lenz, den ich für einen Meister der Konflikte halte. Siegfried Lenz wird manchmal ein bisschen, glaube ich, unterschätzt, weil er natürlich unterm Strich, so zumindest in seinen Äußerungen als Siegfried Lenz, auch etwas sehr Harmonisierendes hatte. Aber in seinem Werk, da hat er tatsächlich immer die Konflikte so scharf gezeichnet, wie man das selten in dieser Literatur zu dieser Zeit findet.
Sie orientieren sich an der amerikanischen Literatur, das haben Sie gerade gesagt, das gilt nicht nur für Siegfried Lenz, da entdecke ich die nächste Parallele. Sie haben Nathaniel Hawthorne ein Buch herausgebracht über sein Leben in dem Pfarrhaus im ganz abgeschiedenen Amerika des frühen 19. Jahrhunderts. Sie haben aber gleichzeitig auch Franzosen übersetzt wie Philippe Claudel, was in Basel dann auch zur Aufführung kam, zu einer Theateraufführung. Das rationale Frankreich und das, wie Sie sagen, pluralistische, gefühlsbetonte, nicht weniger rationale Amerika. Beides beäugen Sie, aus beidem machen Sie was. Das ist eine Seltenheit. Meistens schlägt man sich doch als Schriftsteller auf die eine oder die andere Seite.
Ja, von meiner Schulzeit ausgehend, da war ich auch weit mehr bei den Franzosen. Also natürlich Sartre, Camus. Camus schätze ich heute noch, zumindest manche Bücher von ihm, fast über alles. Und der Blick war damals insgesamt natürlich nach Frankreich hinüber, weil Frankreich hielt man für das freiere Land. Frankreich konnte auf eine zumindest scheinbar gloriose Vergangenheit zurückschauen. Wir in Deutschland hatten da ja irgendwie nur Gräuel und Schrecklichkeiten, zumindest im 20. Jahrhundert. Und auch dann ein bisschen später wurden mir Leute sehr wichtig wie Claude Simon. Den Nouveau Roman an sich, den halte ich oft auch für ein bisschen trocken und spröde und langweilig. Aber Claude Simon, der hat es schon geschafft, unendlich vital, furios, hochenergetisch zu schreiben. Natürlich schlittert da alles durcheinander. Das besteht ja nur aus einer Art von Wahrnehmungsschleuder, wie er schreibt. Also man muss ja die Geschichte richtig rausdestillieren, wenn man 500 Seiten von ihm gelesen hat. Aber was man von ihm lernen kann, das ist schon eine unglaubliche Präzision der Wahrnehmung, die er selbst wiederum von Proust hat, den ich nach dem Abitur gelesen habe. Das war sozusagen meine Rettung während des Zivildienstes. Da konnte ich vor der WG und vor der Arbeit fliehen und bin immer in ein Altdamencafé gegangen in Reutlingen damals und habe Proust gelesen. Das war wie es Hineinschlüpfen in eine ganz andere, viel feinere Welt.
Und Amerika?
Amerika kam erst später, kam erst danach. Gut, ich hatte ein bisschen Faulkner auch schon gelesen während der Schulzeit, das muss ich schon sagen, hat mich auch gleich begeistert. Aber das lag so 10 Jahre brach, also vor allem während des Studiums, da waren dann auch mehr, sage ich mal, die deutschsprachigen Klassiker dran. Und dann so, da war ich sicherlich schon 30, Anfang 30, als ich richtig die Amerikaner lieben und schätzen gelernt habe.
Sie haben ein ungewöhnliches Buch geschrieben, was ich sehr gerne gelesen habe. Das ist die Heimatkunde. Baden. Das haben Sie nicht in den 70er Jahren geschrieben, da hätte es hingehört, oder Anfang der 80er, da hat man sich ja so in den Wielzeiten, in den aufgebrachten hier bei uns am Kaiserstuhl, der Heimat wieder auch von linker Seite angenommen. Sie haben es viel, viel später geschrieben, nämlich als ein Württemberger, als ein Schwabe, der schon lange im Baden ist. Jetzt machen Sie uns mal die Unterschiede deutlich zwischen Baden und Schwaben. Da könnten wir kulinarisch anfangen, denn Sie sind ein Koch, jemand, der gerne auch über das Essen redet und auch in dem Buch schreibt. Aber fangen wir nochmal bei der Literatur an. Baden und Schwaben, was haben wir im Baden? Wir haben, das muss man ja zugeben, von Hebel kommend, Sie sind ja Hebelpreisträger auch. Wir haben Heinrich Hans Jakob, ja, das ist so eine Linie, da muss man aber auch schon gewollt eine Linie ziehen wollen, um sie zu erkennen.
Also zuerst mal Hans Jakob, der wäre gern so eine Art zweiter Hebel gewesen, aber dafür ist er viel zu formlos. Also sozusagen Hans Jakob schreibt auf, was ihm durch den Kopf geht und er poltert. Das tut Hebel nie. Bei Hebel ist nie ein Wort zu viel und er ist ein Meister der kurzen Prosa. Aber was nochmal Schwaben und Baden anbelangt, wir wissen ja, von Baden aus mag man die Württemberger nicht so. Ich muss allerdings präzisieren, wenn man aus Oberschwaben kommt, ist man im Grunde kein Württemberger, heutzutage schon. Denn Oberschwaben, das war Vorderösterreich. Genauso wie hier die Gegend Freiburg war die Hauptstadt von Vorderösterreich. Ehingen, wo ich herkomme, das war der Amtshauptsitz von Vorderösterreich. Das kann man einfach auch an den ganzen Barockkirchen sehen. Also das ist katholisch, Württemberg ist protestantisch, pietistisch. Das sind schon mal große Mentalitätsunterschiede, muss man sagen. Aber als mich der damalige Verlag Hoffmann und Campe aus Hamburg anrief und sagte, wir machen eine neue Reihe mit dem Titel Heimatkunde. Könntest du als Badener nicht darüber schreiben, sagte ich, halt mal, hoppla, das darf ich gar nicht, ich bin Schwabe. Das wissen die natürlich in Hamburg nicht, denn ist der Unterschied komplett unbekannt, zum Leidwesen der Badener vor allem. Und ich dachte auch, ich bin kein Heimatzippel, das schreibe ich doch nicht so ein Büchlein und preise die Heimat. Hab's dann aber dann doch gemacht und ich hab's überhaupt nicht bereut. Das Büchlein sollte ursprünglich 100 Seiten weniger haben und ich hätte auch noch 100 Seiten mehr schreiben können, wenn ich der Verlag gesagt hätte, jetzt ist aber Schluss. Aber die Frage zurück zu den hiesigen Dichtern und Denkern im Vergleich zu den württembergischen. Die Unterschiede sind natürlich massiv. Ein Hölderlin ist das größte Gegenteil von einem Hebel. Und ich hatte früher während des Studiums nicht nur sehr viel Hölderlin gelesen und auch in Seminaren gemacht, sondern ich hatte auch einen Schlüssel zum Hölderlin-Turm, weil ich da am Wochenende immer Führung gemacht habe. Jahrelang habe ich wahrscheinlich fast täglich Hölderlin gelesen. Heute ist er mir relativ fremd. Denn dieses ganze Gewölk an Geschichtsmythologie, da gab's mal die Götterwelt, dann gab's die Götternacht, dann gibt's die wiederkommenden Götter oder beim Hyperion dieses Schwärmen von der Allbeseeltheit der Welt, das entdecke ich heute viel zu viel krampfigen Narzissmus, der sich symbiotisch mit allem vereinen möchte, aber im Grunde genommen kriegt man einen Hass, wenn die Welt nicht so tickt, wie man selber gern hätte, dass die Welt tickt, dass sie dem eigenen Seelenleben entspricht. Das wird mir immer fremder. Und da ist Hebel dagegen, den man oft unterschätzt, ein Dichter der reinen Geselligkeit. Und zugleich ist er aber überhaupt kein Harmoniker, wie manche ihn darstellen. Bei ihm ist auch in jeder kleinen Geschichte ein großer Konflikt. Nur gibt's bei ihm ja am Ende der Geschichten auch immer so eine Art Auflösung. Aber wenn man da genau liest, sind die Auflösungen oft sehr doppelbödig. Denn Hebel beendet seine Geschichten manchmal mit einem zwei- oder sogar dreifachen Merke. Und jedes Merke hebt das andere Merke eigentlich wieder auf. Also da ist durchaus auch ein großer Ironiker am Werk.
Und Hebel, einer, der zur Dorfkultur steht, zur Dorfkneipe steht, da seine Figuren erfindet, erfüllt auch das, was Sie über Lenz geschrieben haben und das, was ich auch Ihnen nachsagen würde. Man findet sich zurecht abseits der Weltgeschichte. Und zwar vor allem dann, wenn man so viel Humor hat wie Hebel, wie das teilweise Ihre Texte ausdrücken. Durch Ihre Bücher zieht sich ein Kampf, so will ich es mal beschreiben, auch mit Adorno. Das ist der große Vordenker 68 gewesen. Parallel dazu die Auseinandersetzung mit Martin Heidegger, den wir gerade als Denkmal stürzen sehen, aufgrund seiner schwarzen Tagebücher, seiner schwarzen Hefte, wo er sich als Antisemit äußert, wo er sich in der exklusiven Rolle sieht. Nur er ist der Einzige, der den Nationalsozialismus noch retten kann. Selbst wenn wir mal unterstellen, dass es bei ihm kein Nationalsozialismus ist, der antisemitisch ist, was die Nazis dann umgesetzt haben, also kein Rassist in dem Sinne ist. Aber er hat ein Doppelspiel getrieben in dieser Öffentlichkeit und nach meiner Meinung nach sich dann auch diskreditiert und weitgehend daraus verabschiedet. Sie mühen sich in ihrem Werk immer wieder ab, gerade aber auch an Adorno. Nicht nur musiksoziologisch, das taucht dann in ihrem Buch Tumult und Grazie über Georg Friedrich Händel auf, wo sie ihre musikwissenschaftliche Seite auch zeigen. Adorno, lassen wir Heidegger einmal weg. Was ist das für Sie? Ein Übervater, jemand, von dem Sie sich befreit haben?
Ich denke schon, er war die akademische Muttermilch. Und natürlich habe ich mich durch seine Schriften teils mit Freuden, teils mit Quälerei hindurchgelesen. Er hat ja seine sprachlichen Marotten. Das hat mich anfangs, als ich vielleicht so mit 18 anfing, ihn zu lesen, angemacht. Weil alles, was da ein bisschen fremder klang, war natürlich auch ein bisschen spannender, als was ich flüssig liest. Und man hat auch gleich mehr Tiefe vermutet. Das muss man irgendwann vergessen. Texte, die schwierig klingen, sind nicht per se deshalb auch schon tiefer. Aber natürlich hatte dieser Mann im Unterschied zum Beispiel zu Heidegger auf den verschiedenen Gebieten der Philosophie, Literatur und Musik, also auch meine Gebiete, hatte er natürlich sehr viel zu sagen. Und ich finde nach wie vor bis heute, dass seine kleineren Aufsätze oft viel interessanter sind zu Eichendorff oder zu Heine beispielsweise als seine systematisch gedachten Werke. Er wollte zwar nie ein Systematiker sein, da hat er sich immer gegen Hegel gewehrt, aber er war im Grunde selbst ein Systematiker, denn er hatte eigentlich schon auch eine Geschichtsvorstellung, in der das Gute und Böse ziemlich klar aufgeteilt war. Also sozusagen zu jedem Guten musste ein Böser erfunden werden. Der gute Maler, der schlechte Strauß. Schönberg ist die richtige Seite, aber eine andere Moderne darf es im 20. Jahrhundert nicht geben.
Stravinsky zum Beispiel.
Stravinsky ist dann nicht sozusagen, der Stravinsky ist das die Barbarei.
Und der Jazz, der moderne Jazz war für ihn Unding.
Da hat er üble Dinge gesagt, auch noch 33 im Radio. Das hat man ihm zu Recht später auch vorgehalten. Das war für ihn eine völlig indiskutable Musik.
Also eine Musik ohne kompositorisches Subjekt, so hätte er das ausgedrückt. Er hat ja natürlich seinen feinen Stil gehabt, aber er hat da auch keine Ohren für gehabt.
Nein, er hatte für viele Dinge keine Ohren. Also er hatte für Barock auch keine Ohren, wobei man natürlich sagen muss, damals wurde Barock noch meistens ziemlich stinklangweilig gespielt. Da gab es noch nicht die historische Musikpraxis. Und das, was Adorno in den ersten Anfängen, die gab es ja schon vor Arno Kur, kennengelernt hatte, das fand er grässlich. Und genauso ging es mit dem Jazz. Mit dem Jazz hat es natürlich systematische Gründe gehabt, weil er, genau wie Sie sagen, ein Bild gehabt hat von Kunst. Sie musste sehr streng komponiert sein. Im Grunde bin ich ja auch der Meinung, aber er wusste ganz genau dann, was da dazugehören darf und nicht. Wie gesagt, Stravinsky hat auch streng komponiert, aber das war für ihn dann reaktionäres Zeugs.
Hanunku ist gestorben. Was hat er für Sie bedeutet in Ihrer Auseinandersetzung mit Händel, also auch für die Entstehung dieses Händel-Buches? Sie haben sich ja um ein Verständnis, nochmal um ein neues Verständnis Händel, Barockmusik bemüht. Das Stichwort historische Aufführungspraxis, natürlich steht mit und für Hanoncourt. Gibt es sowas überhaupt? Denn andererseits lese ich in Ihrem Händelbuch, dass Sie vollkommen offen sind für neue Techniken, für neue Instrumente und eigentlich sagen, da können wir gar nicht hinter zurück. Die Technik, die Spieltechnik, die Musiker, alles ist weitergegangen. So ein Fetisch wie die reine historische Aufführungspraxis, die gibt es eigentlich gar nicht. Wo würden Sie sich da sehen im Verhältnis zu Hanoncourt?
Ja, die reine historische Aufführungspraxis ist natürlich eine Fiktion und eine Illusion. Aber was ich an diesen historisch orientierten Bands, könnte man sagen, so schätze, ist, dass sie in aller Regel einfach das Ganze hochvital machen. Das klingt einfach frisch. Und wir wissen ja, so wie Adorno auch sagte, Telemann, das ist Nähmaschinengeratter oder Vivaldi. Und man muss das einfach anders spielen, dann ist es auch anders. Und auf dem Weg war natürlich Arno Kur jemand sehr wichtiger. Später fand ich Arno Kur oft ein bisschen fast zu gefühlig und ein bisschen zu willkürlich, ein bisschen auch lahm manchmal. Also da haben sich dann ganz andere Ensembles entwickelt. Also die reißen einen richtig vom Hocker. Das ist dann wie in einem Rockkonzert, wenn man denen zuhört. Und das gefällt mir eigentlich an dieser ganzen Musizierpraxis. Darauf kommt's an. Und was neue Instrumente anbelangt, natürlich kann jemand wie Glenn Gould Bach grandios auf einem Konzertflügel spielen und ich möchte das auch nicht missen und so interessant Hammerklaviere sein können. Und manchmal ist das auch großartig, wenn man Beethovens Bagatellen auf Hammerklavier bei entsprechenden Pianisten und Pianistinnen hört. Also da habe ich das Gefühl, da bebt eine ganze Fabrik. Aber andererseits ist nicht jeder, der auf dem Hammerklavier Beethoven oder gar ältere Musik spielt, deshalb schon interessant. Das kommt ganz auf die Art und Weise der Interpretation Motivation hat, also der Ansatz ist es, wie jemand ein Stück angeht und auch im besten Sinne zerpflückt.
Das Bürgertum, das Bildungsbürgertum lebt ja immer mit der Angst, die Oper stirbt aus, wird nicht mehr akzeptiert. Ich in die Freiburger Oper gucke, ausverkauft und zwar permanent. Sie waren Dramaturg in Basel, in der Oper, auch in Freiburg. Geben Sie mal einen Blick hinter die Kulissen. Wie stellt man sich auf die neuen Zeiten ein? Was passiert hinter den Kulissen? Teilt man da diese Ängste oder ist man so selbstbewusst, dass man sagt, nein, das, was wir hier machen, das wird Publikum finden?
Ja gut, ich bin jetzt ja auch schon einige Jahre nicht mehr hinter den Kulissen oder bloß noch gelegentlich mal nebenbei. Ich denke, Oper kann einen, muss nicht, aber kann einen tiefer berühren als alles andere. Wenn man da 3 Stunden sitzt und in eine andere Welt eintaucht, das macht man bestenfalls im Schauspiel auch. Aber in der Oper ist das fast unumgänglich, weil die Klangwogen einen ja mitreißen, weil der Gesang nochmal eine ganz andere Kraft besitzt, eine zu packen, als nur die Rede. Und ich sage da wirklich nichts gegen die Rede, um Gottes Willen.
Ja, Sie schreiben ja. Bitte? Sie schreiben ja.
Ja, ja, eben. Klar. Ja. Aber der Gesang und diese Klangmächte aus dem Orchester, das ist nochmal eine andere sprengende Dimension. Und deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sozusagen mit dem Absterben des Bürgertums auch die Oper vollkommen obsolet wird.
Sie haben Konstanz am Meer geschrieben, gemeinsam mit Theresa Walzer. Das wurde öffentlich aufgeführt, mitten in Konstanz zum Jahrestag des Konzils. Also Theater kann, wie in Shakespeares Zeiten oder auch hier am Rhein bei Jörg Wickram, der das in Colmar noch so gemacht hat, öffentlich stattfinden, das braucht das Haus des Theaters nicht um sich herum. Die Häuser suchen allerdings, weil auch teuer, nach neuen Rollen in den Kommunen. Was würden Sie sagen? Wohin sollen Sie sich wenden? Wo sollen Sie Schwerpunkte legen? Regietheater, das ist vorbei. Die ganz großen Regienamen, auch ich nehme jetzt mal Sie und Theresa Walzer dazu, sind dann eher in den größeren Häusern wie Mannheim. Die haben jetzt mehrere Uraufführungen von Ihnen gehabt. Mittlere Häuser können sich das vielleicht so nicht mehr leisten, also für diese Regieschiene, für diese Theater weg. Andererseits gab es hier eine Öffnung von Barbara Mundel, die gesagt hat, Theater muss etwas sein, eben in der öffentlichen Fläche, wahrnehmbar in der Stadt, im Stadtzentrum, in den Stadtteilen. Halten Sie das für den richtigen Weg, dass Theater sozusagen Heart of the City, wie es in Freiburg heißt, wird?
Das darf und soll alles sein. Für mich selbst ist eine Shakespeare-Inszenierung, die mich richtig packt, das Wertvollere. Das ist für mich etwas, wo ich eintauche in eine Welt und die muss dann gar nicht mir erzählen, wie aktuell das Stück ist. Das vermittelt sich von selbst, genauso wie eine antike Tragödie immer aktuell sein wird. Und das spürt und merkt der Zuschauer auch gleich. Das ist überhaupt kein intellektuelles Verstehen, sondern man ist mitten in schwerwiegenden Konflikten drin, die nicht unkomisch sein müssen. Wir hatten das vorher davon. Und wenn ich die Möglichkeit habe, 3 Stunden mich in so eine Welt hineinzubegeben, das ist ja dann ein Geschenk, das mache ich ja nicht selbst, da werde ich ja im besten Sinn überrascht, dann ist das für mich nach wie vor das Höchste und Beste, was Theater leisten kann.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen mit Karl-Heinz Ott, Romanautor, Bühnenautor, Musikwissenschaftler aus Freiburg. Und bekennender Badener, wir hatten es schon erwähnt, in Ihrem Heimatbuch Baden finden sich aber auch Artikel zum Beispiel über das Essen. Welche Rolle spielt Essen bei Ihnen? Ich habe es eingangs schon erwähnt gehabt, Modell Mönch sind Sie für mich nicht, Sie sind dem Weltlichen sehr zugetan, zum Beispiel auch solchen komischen Gerichten wie Sulz. Sulz. Oder sagen Sie Kutteln, sagen Sie noch Kutteln.
Ich habe den Ausdruck natürlich auch erst kennengelernt, seit ich hier wohne, was jetzt ja auch schon über 25 Jahre sind. Zu Hause waren das immer nur Kutteln, da sagte bei uns niemand Sulz. Ja, ich mag Innereien. Das ist was Großartiges und immer wenn ich in eine Gaststätte komme, wo es das gibt, dann nehme ich es auch gleich aus dem einen Grund, weil es ist ja nicht so häufig, dass einem das passiert. Zu Hause darf ich das allerdings nicht kochen, da mag das niemand. Aber was das Essen anbelangt, ich finde das Schönste schon auf den Abend zuzuleben und sich aufs Abendessen zu freuen und zusammenzusitzen und ja eine gute Flasche dazu zu trinken. Das macht das Leben einfach schöner.
Zu Ihrem Leben als Schriftsteller gehören auch besondere Einladungen. Das spielt auch ins Kulinarische rüber. Sie waren eingeladen schon mal zu Lesungen dort, wo Nietzsche gelebt hat, in der Schweiz, in dem berühmten Waldhaus, wo Thomas Mann waren und alle dieser Welt, wo man dann auch mal leicht für eine Nacht über 1000 Schweizer Franken hinblättern kann. Was sind solche Ereignisse für Sie?
Ja, das war ja ein Ereignis, das hing mit einem Buch zusammen, das Rezepte von Schriftstellern sozusagen ausbreitet. Und im Waldhaus hatten die sich bereit erklärt, wunderbarerweise alle diese Rezepte von ungefähr, ich weiß gar nicht wie vielen, 25 oder noch mehr Schriftstellern nachzukochen. Und deshalb wurden wir dorthin alle eingeladen. Und solche Treffen sind immer wunderbar, denn erstens, man trifft Leute, die man entweder schon kennt, mal wieder, Freunde, oder man lernt andere Schriftsteller kennen, die man schon längst gern mal kennenlernen würde. Und das an so einem Ort, der natürlich im besten Sinne, ja, so eine etwas altertümelnde Mondänität ausstrahlt. Das Waldhaus ist ja nun im guten Sinn nicht allzu sehr renoviert. Also es rechnet eigentlich mit einer Kundschaft, die es auch gern ein bisschen wie früher hat.
Wirft das aber nicht nochmal die Frage auf, wie lebt man als Schriftsteller? Ist das nicht schon ein bisschen abgehoben? Ihre gesamte Existenz auch, dass Sie so unabhängig sind, ist schon eigentlich auch was Bohemienhaftes, was Abgehobenes. Was sehr Unabhängiges könnte man dann wiederum, ich habe es eingangs gesagt, auch positiv anmerken. Aber es ist schon eine Existenz, die mit dem Alltagsleben von den meisten so nicht mehr viel zu tun hat.
Ja, es ist diese Mischung aus wunderbarer Freiheit. Man ist keinem Chef untertan und man muss auch nicht täglich mit 20 anderen Leuten diskutieren, wo es lang geht. Das ist die Freiheit der Bodenlosigkeit, natürlich. Das hat was. Ich habe selbst so gewählt. Ich möchte nicht mehr tauschen. Ich kenne ja auch die Arbeit am Theater über sehr viele Jahre hinweg. Da geht es darum, permanent Kompromisse zu schließen oder auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo denen man mal denkt, um Gottes Willen, wieso sind die eigentlich hier? Das ist beim Schreiben alles nicht der Fall. Andererseits, man hat ja genauso mit Leuten zu tun wie andere Menschen auch und kommt rum und erlebt Dinge, die andere auch erleben. Und es besteht auch aus Arbeit, also
Lesereisen ist Arbeit.
Lesereisen ist Arbeit, aber vor allem, das ist die schönste Arbeit, weil da hat man ja nichts mehr zu tun, außer abends zu lesen, sondern die Arbeit ist das Schreiben und deshalb sitzt man im Prinzip schon auch täglich am Schreibtisch, so wie andere Leute ins Finanzamt gehen.
Verraten Sie uns, woran sitzen Sie? Was schwebt Ihnen vor? Was könnte als nächstes von Ihnen kommen?
An mehreren Dingen, also am nächsten Roman einerseits, dann an zwei Theatersachen, die aber noch nicht spruchreif sind, die ich wieder mit Theresia zusammen machen werde. Ich überlege auch vielleicht ein kleines Büchlein, das mit dem von uns vorher angesprochenen Thema zu Hölderlin zu tun hat. Also diese ganzen Fragen, wie Hölderlin auch damals von den 68ern, wie soll man sagen, vereinnahmt wurde, wie er später ganz anders gelesen wurde, wie er heute zum Beispiel keine große Rolle mehr spielt und wie man an solchen Dingen, auch an der eigenen Lebensgeschichte, große Wandlungen beobachten kann.
Sie schreiben wenig über Wagner. Das ist der nationale Mythenbildner, der sich mit seinem, ja, mit einigen seiner Stücke doch weit hervorschwingt und seine eigene Kunstwelt, seine Kunstmythen schafft und beim Parsival sogar so weit geht, davon zu reden, dass er den Erlöser erlöst. Das ist ein Stück, wo ich mich immer wundere, warum Christen reingehen. Ist doch unchristlich.
Natürlich ist es unchristlich. Ich habe zu Wagner zweimal was geschrieben. Einmal über den Unterschied zwischen Verdi und Wagner. Verdi ist mir der 100-mal liebere. Und einmal für die Salzburger Osterfestspiele zu Tristan. Aber insgesamt fühle ich mich immer überrumpelt durch dieses Wagnersche Gewalle und Gewoge, als möchte er mich in so einer Art von Musikmeer ertränken. Und wenn dann der Kopf nicht mehr rausguckt, dann fühle ich mich nicht mehr wohl. Also ich fühle mich immer ein bisschen gezwungen zu Gefühlen und wenn ich mich gezwungen fühle, dann will ich die nicht unbedingt haben. Also Wagner ist mir nicht sehr nah und natürlich der Parsival, ja, das hat sich zu so einem Ritual eingebürgert, dass man an Karfreitag in Parsival geht, obwohl er nun tatsächlich alles andere als eine christliche Botschaft verkündet.
Karfreitag liegt hinter uns, Ostern, die Auferstehung ist da. Sie haben davon gesprochen, dass wir historisch natürlich immer Geschichten erzählen. Auch das Christentum erzählt eine Geschichte. Würden Sie sagen, dass das Christentum sich zu sehr darauf verlegt hatte, den Blick auf Karfreitag zu richten und nicht so sehr auf das Österliche, auf die Auferstehung?
Ich glaube, vor allem der Protestantismus hat sich auf den Karfreitag verlegt, nämlich so das Leiden herauszustellen. Interessanterweise die orthodoxen Kirchen im Osten, die ich wegen ihrer nationalistischen Ausrichtung für gar nicht sonderlich christlich halte. Aber bei denen spielt der Karfreitag keine große Rolle, sondern da ist die Auferstehung alles. Das kann man ja auch an den Ikonen sehen. Andererseits hat sich ja wiederum, das ist, spielt im Roman auch ein bisschen Rolle, so eingebürgert, Jesus finden wir ja toll, so toller Typ und so und moralisches Vorbild, aber bitte keine Auferstehung. Und das ist natürlich auch schwierig, weil das Christentum steht und fällt natürlich mit der Auferstehung. Alles andere bleibt ja innerweltlich.
Ein Zitat vielleicht noch zum Schluss von Ihnen. Das ist ein Dante-Zitat. Sagen Sie noch einmal, wie Sie da mit Ihrer inneren Welt zu stehen. Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben. Die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder.
Als ich das zum ersten Mal las, dachte ich, ja, das stimmt, so ist es. Da kann man gar nichts dazu sagen. Das ist, wenn man es groß sagen möchte, die Wahrheit.